bauen Sie Ihren eigenen Goldstandard auf. Das können Sie. Und das habe ich persönlich auch selber gemacht. Und zwar seit 2001 baue ich einen Goldstandard für mich auf, der mich isoliert von den Problemen, wenn alles schieflaufen sollte. Ich sage, der Trend für Edelmetalle bleibt aufwärtsgerichtet. Ich gebe kein Limit für die Oberseite.
Ja, der Kampf zwischen dem Geld und denjenigen, die es kontrollieren, hat eine neue Wendung genommen. Denn in China wurden gerade Maßnahmen über Gold getroffen, die sehr interessant sind und eine klare Ansage gegen den Westen sein könnten. Ne? Was China genau gemacht hat, welche Auswirkungen das auf den Goldpreis haben könnte und noch vieles mehr bespreche ich heute mit einem Experten, der sich damit bestens auskennt. Er ist gefragter Marktkommentator, Chefvolkswirt der Netfor AG und Herausgeber des Hellmeyer Reports. Ich freue mich sehr, dass er wieder hier ist. Herzlich willkommen. Willkommen, Herr Volker Hellmeyer.
Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Danke.
Ja, Hellmeyer, am 24. Juni hat die Industrial and Commercial Bank of China, kurz ICBC, das ist die größte Bank der Welt nach verwaltetem Kapital, den Handel mit Papiergold und spekulativen Hebelgeschäften für Privatkunden komplett eingestellt. Aber nicht nur diese Bank, sondern auch andere große staatliche Banken wie die Postal Saving Bank oder die Ping An Bank haben diese Maßnahmen vollzogen. Heißt also, einige der größten chinesischen Institute stellen jetzt nacheinander den spekulativen Handel mit Papiergold für Privatkunden ein. Was ist Ihre Meinung zu dieser ja schon historischen Änderung?
China agiert immer sehr weise, ist mein erstes Statement. Und bevor wir überhaupt darüber reden, möchte ich ein bisschen das geschichtlich einordnen. Wir haben die sogenannten Future-Handel im Bereich der Rohstoffe, Gold, Silber, alle möglichen Commodities werden über Futures gehandelt. Als ich diesen Beruf erlernte in den 80er Jahren, waren diese Derivate dazu angedacht, die Kosten für die Realwirtschaft zu reduzieren, indem man Produkte entwarf, wo man im Grunde genommen die Kreditrisiken rausgenommen hat, die man ansonsten im Rahmen von Absicherungsmaßnahmen hätte treffen müssen und die Kosten enorm verschlankt hat. Es ging also ursprünglich bei den Futures und bei allen Hebelprodukten darum, für die Realwirtschaft eine optimierte Situation unter Kostengesichtspunkten zu kreieren. Und das hat man auch gemacht. Und zu diesem Zeitpunkt haben diese Papiermärkte auch den tatsächlichen Markt gespiegelt. Das war in den 80er und 90er Jahren. Warum war das so? Weil es ganz viele Marktteilnehmer gibt. Das ist also ein sogenanntes Polypol, das Gegenteil vom Monopol. Und damit war eine bessere Effizienz und eine bessere Kostenlage mit diesen Produkten generiert. Da muss man schauen, wo stehen wir heute? Wir haben heute hybride Kriege, die über Finanzmärkte geführt werden. Und diese Future-Märkte werden für Manipulation missbraucht. Und das können wir an einem einfachen Punkt deutlich machen. Und zwar daran, dass es tatsächlich heute noch 5, 6 Banken gibt, die den gesamten globalen Future-Handel dominieren. Das ist ein Machtinstrument. Das ist also nicht mehr ein Polypol, der perfekte Markt, ganz viele Marktteilnehmer, sondern ein oligopolistisches Monopol, das eine hohe Nähe zum politischen Raum pflegt. Weil es sind die extremen Großbanken, die im Dunstkreis der Notenbanken und der Staaten und der Regierung agieren. Dazu als Beispiel, als Beleg, das war der Finanzminister in der Finanzkrise Lehman, der sagte, wir sitzen zusammen mit der US Treasury, der Notenbank, den Aufsichtsbehörden und den großen Banken, um gemeinsam die Probleme zu lösen. In einem perfekten System haben sie sich gegenseitig zu kontrollieren und nicht wie ein Kartell zu agieren. Und so etwas wird heute im Rahmen eben der globalen hybriden Kriege missbraucht. Und was wir erleben ist, dass China ein Alternativangebot damit macht. Und mir ist das wichtig, diesen historischen Kontext darzustellen, so nicht nur jetzt Privatanleger, Profis. Es geht darum, eine Alternative darzustellen, die tatsächlich die Angebots- und Nachfragesituation im Edelmetallsektor, weil der sensibel ist, bei Edelmetallen reden wir über die ultimative Währung der Welt, abbildet und damit der Welt ein Angebot unterbreitet, faire Preise, die Realität spiegeln, an dem Markt zu etablieren und wegzugehen und sich zu isolieren ein Stück weit von der manipulativen Nutzung der Papiermärkte, insbesondere im Edelmetallsektor. Darum geht es in meinen Augen primär. Und wenn man dann sagt, ja, das geht um den Schutz des Privatanlegers vor zu hoher Volatilität, dann ist das ein schickes Argument, ein charmantes Argument. Aber nein, es geht nie um den Privatanleger, es geht um das Große und das Ganze. regelmäßig.
Die meisten Deutschen machen einen fatalen Fehler. Und zwar, sie lassen ihr Geld einfach unverzinst auf dem Girokonto liegen, wo es Tag für Tag von der Inflation aufgefressen wird. Und das ist wirklich schade, denn es gibt eine extrem einfache Lösung für dieses Problem. Und die kommt von unserem heutigen Partner, der Sures Direkt Bank. Hier bekommst du nämlich Tagesgeld zu absoluten Spitzenkonditionen. Aktuell sicherst du dir nämlich satte 3,27% Zinsen, die für die ersten 4 Monate garantiert sind. Und auch danach profitierst du von einem der besten Basiszinssätze von 1,9%. Und da ist sogar das Beste dran, die werden dir monatlich ausgezahlt, die Zinsen. Und so profitierst du maximal vom Zinseszinseffekt. Das Ganze kommt völlig ohne versteckte Kosten. Du bleibst beim Tagesgeld auch maximal flexibel und genießt gleichzeitig höchste Sicherheit. Denn Erspartes ist nämlich durch die staatliche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro geschützt. Sei also schlauer als der Durchschnitt und schützt dein Geld aktiv vor der Inflation. Über den Link in der Beschreibung kommst du direkt zu den Top-Konditionen. Die Eröffnung dauert wenige Minuten und funktioniert komplett digital. Dein zukünftiges Ich wird es dir danken, wenn die ersten Zinsen auf dem Konto landen. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Interview.
Die Chinesen versuchen ja auch so ein bisschen den Goldpreis mitzubestimmen, oder? Weil aktuell wird es in New York an der COMEX bestimmt und in London. Die Chinesen wollen hier also auch auftreten als jemand, der da mitbestimmen kann. Ist das richtig?
Absolut. Und sie setzen dafür die Infrastruktur auf. Die Chinesen sind ja nicht so wie wir. Wir sind sehr kurzfristig im Westen orientiert. Die Chinesen sind konfuzianisch und das ist wirklich sehr, sehr, sehr langfristig, was sie machen. Und sie haben diese Börsen aufgebaut in Shanghai. Und was sie jetzt machen ist, in Hongkong werden die Lagerkapazitäten von 200 Tonnen auf 2000 Tonnen hochgefahren. Das heißt, sie schaffen die Infrastruktur, sie schaffen über den Zeitraum, zumindest für den globalen Süden, für die Banken und die Anleger dort, ein System, das langsam adaptiert wird, das an Volumen gewinnt. Und jetzt stellen sie im Grunde genommen gegenüber dem Westen ein alternatives Programm dar, im Bereich der Edelmetalle, das Fairness und Realitätsnähe bei Preisbildung eröffnet. Jetzt kommt von Ihnen die Frage, Herr Ruppiero, das erwarte ich, aber immer, das kann man doch auch manipulieren. Ja, man kann alles manipulieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass China ein Interesse daran hat, dass hier diese Preisbildung vielleicht auch ein Stück weit weniger volatil, aber nachhaltig und realitätsnah stattfindet, ist wesentlich. Da geht es nämlich noch um ein weiteres Projekt. Und dann reden wir hier über eine Quasi-Währung, die im globalen Süden aufgebaut wird. Wir reden immer von der BRICS-Währung, vergessen. Die BRICS-Währung können wir als klassische Währung im Sinne des Verständnisses einer Währung vergessen. Das ist nicht machbar. Warum ist es nicht machbar? Ich will es kurz erklären. Wir haben unterschiedliche kulturelle Zuschnitte im Bereich des globalen Südens. Wir haben unterschiedliche politische Systeme. Wir haben unterschiedliche Wirtschaftssysteme. Wir haben sehr heterogene Aufstellungen, was den Entwicklungsstand anbetrifft. Daraus eine Währung zu machen, wie den Euro als Beispiel, wäre in meinen Augen äußerst ambitioniert, um es höflich auszudrücken. Was wir sehen werden, ist so etwas wie die Vorgängerkonstruktion, die wir beim Euro hatten. Das war der EQ. Der EQ war quasi eine Korbwährung, die konnte immer wieder angepasst werden nach Anteilen an der Volkswirtschaft, nach Performance der Volkswirtschaft. Und das wird man dort machen, um den US-Dollar im gegenseitigen Handel ein Stück weit weiter aus dem Markt herauszunehmen, weil der Dollar missbraucht worden ist, politisch durch die US-Regierung, hybride Kriege, ich sprach anfangs davon. Also eine Korbwährung, die aber unterlegt wird mit Edelmetallen und auch anderen hochwertigen Rohstoffen, um die Glaubwürdigkeit dieses Zahlungssystems zu erhöhen. Und dann passt plötzlich dieser Schritt, den China hier macht, exakt zu diesen Planungen, die hier im Raum stehen. Und wenn es sehr früh kommt, ist es Ende des Jahres 26 mit der Korbwährung soweit. Ansonsten wahrscheinlich im ersten Halbjahr 27. Ich kann mich aber nicht festlegen, weil ich bin da nur bei diesen Informationsschlüssen tentativ damit verbunden. Aber ich weiß, dass selbst der IWF involviert ist in diesem Projekt.
Ja, wenn China es jetzt tatsächlich schaffen würde, den Goldpreis international mitzubestimmen, wie stark würde das gezielt das Vertrauen weltweit in Papiergold erschüttern und wie weit könnte das ein Problem auch für die großen Goldbörsen in London und New York werden?
Also ich glaube, dass es hier weniger darum geht, die Papiermärkte im Westen anzugreifen. Die werden wir weiter haben. Dieses Instrument werden wir nicht aufgeben. Aber die Glaubwürdigkeit der Preisbildung wird höher ausfallen, im Zeitverlauf, nicht ad hoc, das ist kein digitaler Prozess, im Zeitverlauf, was die chinesischen Märkte machen, weil sie wirklich die Angebots-Nachfrage-Situation in der Nachhaltigkeit abbilden, das andere sind kurzfristige Fluktuationen. Und das wird meines Erachtens hier seitens Chinas forciert werden. Und ich möchte hier nochmal dran erinnern, der globale Süden, und der hat von uns die Nase voll, weil wir unsere Machtsysteme extrem missbraucht haben. Immer wieder in jeder Krisensituation wurden sie missbraucht, zu unseren Gunsten, zu Lasten des globalen Südens, und das vereint sie. Der globale Süden hat heute 70% der Weltwirtschaftsleistung, wächst doppelt so schnell, geht also Richtung 80%. Da stand der Westen mal 1980. Alles Basis Kaufkraftprojekte, dazu gleich noch ein Wort. Sie haben 88% der Weltbevölkerung, kontrollieren 70% der Weltdevisenreserven. Da werden die Preise gemacht. Und es ist nicht eine Frage des Ob, sondern es wann und wie, wann die Strukturen dort so ausgeprägt sind, dass sie besser sind, auch in der Wahrnehmung des Westens, als unsere. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ganz kurz nochmal zur Wirtschaftsleistung. Es wurde hier letztens abgefeiert, dass Deutschland wieder Nummer 3 ist im Ranking der größten Weltwirtschaftsnationen. Also da bekomme ich intellektuellen Würfelhusten. Das ist eine Beleidigung unter durchschnittlicher Intelligenz. Wenn wir mal schauen über die letzten 4 Jahre, wie sich das ganze BIP entwickelt hat, jetzt muss ich ganz kurz mir mal meine Hilfestellung holen, dann war es so, dass wir in den letzten 4 Jahren, 23 bis 26, ein Wachstum der Weltwirtschaft von 13,4% hatten, im globalen Süden, Powerhouse, 17,3%. Industrienation immer noch 7,3, USA 9,7, also das Powerhouse bei den Industrienationen, Eurozone plus 3,9 in den 4%, in den 4 Jahren und Deutschland minus 0,7. Und weil wir also in der tatsächlichen Wirtschaftsleistung minus 0,7% gefallen sind und das schwächste Glied waren, sind wir wieder Nummer 3. Da liegt schon Widerspruch. Deswegen, es gilt nur die Kaufkraftparität. Und laut Kaufkraftparität liegt China mal ganz weit vorne, nämlich bei, jetzt müsste ich sagen, glaube ich, 38%, USA 29%. Und Deutschland liegt mittlerweile auf dem 6. Platz. Russland hat heute das größte BIP auf Basis Kaufkraftparität innerhalb Europas. Also, was wir sehen, wenn wir uns aber mal anschauen, das Ranking. China Nummer 1, USA Nummer 2, Indien Nummer 3, Russland Nummer 4, dann kommt Japan Nummer 5, Deutschland Nummer 6. Dann sehen wir, die BRICS-Länder sind Powerhouse in der Ökonomie und sie werden jetzt die Strukturen, weil wir sie missbraucht haben, immer weiter verändern. Das ist die große Story, die dahinter steht, um sich von uns zu emanzipieren. Sie haben von uns die Nase voll.
Mhm. Wäre es dann hier aus Sicht der EZB und vielleicht auch von Deutschland auch logisch, mehr Gold zu kaufen, um sich da vielleicht später nachhaltig absichern zu können? Oder ist das
die Antwort spät? Lautet ja, eindeutig. Ja? Und ich sage jetzt auch etwas an die privaten Anleger. Wenn die Bundesbank, wir haben seit den 70er Jahren, glaube ich, keine Goldreserven mehr aufgebaut. Wir haben die zweitgrößten der Welt, also das ist schon mal eine Hausnummer. Damit, die stehen aber auch nicht zur Disposition. Es kommen immer mal wieder so Anwandlungen, wir müssen unsere Goldreserven verkaufen für A, B, C. Nein, Goldreserven fasst man nie an. Wenn es wirklich alles schief geht, kann ich über eine Goldreserve immer eine neue, in der Größenordnung, immer eine neue Währung aufbauen. Das ist ein Asset, das hat für Zentralbanken eine ganz andere Funktionalität als für den privaten Haushalt. Aber für den privaten Haushalt sage ich, wenn Ihnen das nicht reicht, dann bauen Sie einen eigenen Goldstandard auf. Das können Sie. Und das habe ich persönlich auch selber gemacht. Und zwar seit 2001. Baue ich einen Goldstandard für mich auf, der mich isoliert von den Problemen, wenn alles schieflaufen sollte. Und das hat bisher gut geklappt. 2001 hatte ich den Artikel in der FAZ. Westliche Finanzsystem hat Krebs. Damals Gold 250. Gold wird vierstellig und man wurde dafür ausgelacht. Aber es ist eine nicht korrelierte Anlageklasse. Das westliche System, schauen wir jetzt mal auf Staatsverschuldung, ist enorm gestresst. Und bei Staatsverschuldung ist es interessant. Wir haben ja relativ hohe Staatsverschuldung ja mittlerweile. Und das ist keine Spaßveranstaltung. Ganz im Gegenteil. Bewegt sich auf extrem hohen Niveaus. Wenn wir USA schauen, 128% der Wirtschaftsleistung, dann schauen wir mal in Richtung Frankreich, 118%. Also das sind Größenordnungen, die sind massiv. Und wir haben die höchsten Renditeniveaus, auch in Japan mit 204% Staatsverschuldung seit 1997, in Frankreich seit 2011, Deutschland seit 2011. Nur zu den Zeitpunkten war unsere Staatsverschuldung als Summe viel kleiner. Jetzt ist sie deutlich größer. Nicht, das gilt weniger für Deutschland, aber das schaffen wir demnächst auch. Und damit ist das systemische Risiko, das wir haben, ungleich höher als zu den Zeiten, wo wir schon mal diese Renditestände an den Anleihemärkten hatten. Das heißt, die Stresszustände nehmen zu. Jetzt nehmen wir nochmal für Europa insbesondere das Risiko dazu, dass uns natürlich jetzt immer mehr konsumtive Ausgaben wegen der Militarisierung der Ökonomie ins Haus stehen. Das sind konsumtive Ausgaben, das ist nicht investiv, das ist konsumtiv, das kostet. Das schafft nicht wirklich Sekundär-Tertiär-Effekte, sondern schafft nur im Sekundär-Tertiär-Effekt noch höhere Kosten, weil ich muss den ganzen Kram auch warten, der da ist. Ich muss latent weiterentwickeln. Also Diplomatie ist manchmal die günstigere Alternative, um wirklich nachhaltige Investitionen zu generieren. Aber das wollen wir hier nicht aufmachen, das Thema. Ich bleibe dabei, also was hier passiert, wir sind in einer großen Transition im größten Umbruch seit 1945 und der wird vorangetrieben zu einer multilateralen Ordnung von der Achse China, Moskau, aber auch Delhi, auch Indien ist dabei und viele der Tigerstaaten, alle wollen eine eigenständigere und fairere Welt haben als die, die wir derzeit erleben. Und das, da sind diese ganzen Dinge wie jetzt am Goldmarkt eben nur ein Teil. Nebenher gesagt übrigens, aktuell für die Leute, die an Gold interessiert sind. China hat jetzt im Juni, die Daten sind gerade rausgekommen, die höchsten Goldkäufe vollzogen seit Oktober 2023. Circa 15 Tonnen, knapp 15 Tonnen waren das gewesen in einem Monat. Und da sehen wir, die machen das richtig. Der Preis kommt von über 5.500 Dollar, war kurz unter 4.000 Dollar und in diese Phase unten der Korrektur kauft China im größeren Stil wieder ein. Und das ist smart, das ist weise und da kann ich nur sagen, von denen kann man manchmal lernen. Manchmal ist die Langfristigkeit in der Betrachtung im Investment nicht nur manchmal, sie ist grundsätzlich der richtige Schlüssel, um hohe Erfolge zu erzielen. Und das heißt, buy the dips von strategischen Assets, die unverzichtbar sind. Und Gold ist unverzichtbar, weil John Pierpont Morgan sagte, der Gründer von JP Morgan, Gold ist das einzige wahre Geld, alles andere ist Kredit. Und darauf kann man sich verlassen, denn JP Morgan gibt es ja immer noch. Die wissen das auch.
Ja, weil Sie vorher gemeint hatten, dass Deutschland noch Platz 2 ist, was die Goldreserven angeht. Jetzt hat aber das Gold Council hat jetzt schätzungsweise gesagt, dass Zentralbanken etwa 15 Mal mehr Gold kaufen, als sie offiziell berichten. Bei den Chinesen wissen wir das ja auch. Jetzt haben die Gold-Rekordkäufe schon seit längerem. Warum kaufen die Zentralbanken jetzt wie China das Gold auch heimlich?
Sie kaufen es heimlich, weil sie wollen natürlich nicht ihren eigenen, den Preis, zu dem sie es erwerben können, in quantitativ beachtlichen Mengen verderben. Wenn die sagen, wir wollen 2000 Tonnen jetzt nochmal kaufen, dann gibt es das sogenannte Frontrunning am Markt und dann versauen sich damit selber den Preis. Das machen sie im Stillen, das machen sie über Schatten auf Seite. Also die offiziell ausgewiesenen Reserven Chinas sind definitiv dramatisch zu gering gegenüber denen, die hier tatsächlich vorhanden waren. Dazu muss man wieder ein bisschen Geschichte lernen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele der Goldreserven aus dem asiatischen Raum abhanden gekommen und fanden sich am Ende wieder in Fort Knox und ähnlichen Lagerstätten. Und China hatte historisch immer extrem hohe Goldreserven. Und China kehrt nur dahin zurück, wo es vor den Opiumkriegen war. Das ist jetzt was für Engländer. Die wissen jetzt genau, was ich meine.
Die haben ja den Markt überschwemmt, ja.
Ja, mit Opium, aber das war damals war China die weltgrößte Ökonomie. Mhm. Und mit den Opiumkriegen und anderen nicht zulässigen Maßnahmen unter völkerrechtlichen Gesichtspunkten hat das britische Reich, übrigens die Gründung von HSBC Banking hängt damit auch zusammen, aber ich will das jetzt nicht ausweiten, hängt damit zusammen und die Chinesen denken eben in anderen Zeitachsen, als wir das tun. Die sagen einfach, wir gehen dahin zurück, wo wir 200 Jahre halt nicht waren. Das ist alles das, was hier passiert derzeit. Mhm.
Ja, die entscheidende Frage jetzt so ein bisschen, die sich wahrscheinlich viele stellen, weil Xu Laude, wenn ich den richtig ausspreche, ein Ex-Vorsitzender der Shanghai Gold Exchange, hat in 2004 mal gesagt, dass Shanghai Gold wird den aktuellen Goldmarkt mit seiner Struktur, das im Osten konsumiert, aber im Westen eingepreist, verändern. Und wenn China das Mitspracherecht auf dem internationalen Goldmarkt hat, wird sich der wahre Goldpreis offenbaren. Was ist da Ihre Meinung zu dieser Aussage?
Er hat recht. Unterschreibe ich absolut. Aber wie gesagt, wir sollten das nicht ad hoc erwarten. Es ist ein Prozess. Das wird im Rahmen eines Prozesses stattfinden. Und dann werden wir vielleicht feststellen, dass der Goldpreis ganz andere Niveaus erreichen kann. Ich sage nicht, dass das bitte keine Prognose, aber kann, als wir uns das heute vorstellen können. Es kann sogar sein, dass am Ende ultimativ sogar der Westen mit den hohen Verschuldungsgraden ein Interesse daran hat, dass die Goldreserven viel, viel höher bewertet werden. weil darüber lässt sich dann zum Teil zumindest ein Teil der Staatsverschuldung wegsanieren. Auch das ist ein Gedanke, den man nicht vollkommen außer Acht lassen sollte. Dann haben wir plötzlich wieder eine Koinzidenz zwischen Interessen Chinas, fairer Preis und auch dem des Westens. Denn zuvor hatten wir eigentlich eine Situation, wo Zentralbanken des Westens grundsätzlich wollten, dass man den Goldpreis niedrig hält, weil er galt als Fieberthermometer für das System. Und das Fieberthermometer ist eh ausgeschlagen. Ich habe 2001 gesagt, das westliche System hat Krebs. Das hat es immer noch. Der Krebs ist nicht geheilt. Der Krebs ist eher, wenn er nicht, weil er nicht ausgemerzt worden ist, ist größer als damals. Da kann Frankreich sich auch fragen oder Großbritannien. Großbritannien hatte 2000 eine Staatsverschuldung von um die 30%. Jetzt liegen sie bei 104%. Nur mal als ein Beispiel beim Geschäftsmodell, das nicht funktioniert, wo man im internationalen Vergleich zurückfällt. Und vielleicht noch ein Wort hier. Und das ist ganz wichtig zum Verständnis auch der Rolle Chinas. Es ist eben nicht nur quantitativ groß. Das ESPE-Institut in Australien, ein staatlich finanziertes Institut westlicher Natur, hat 74 Wissenschaftsfelder definiert, die für die Zukunft von tragender Bedeutung sind, für die Zukunftsfähigkeit. China führt mittlerweile in 69 von 74 Wissenschaftsfeldern. Die USA an 5 und Europa kommt nicht vor. Ich kann nur eins sagen, die Älteren unter uns erinnern sich, 1914, Juli, vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, führte Deutschland in 90% aller Wissenschaftsfelder und deren industriellen Anwendungen. Also es gibt hier eine so dramatische Verschiebung, quantitativ, qualitativ und jetzt strukturell, die darf man nicht unterschätzen und darauf muss man sich einstellen. Und wie gesagt, Gold spielt dabei eine ganz, ganz elementare Rolle, hat eine Ankerrolle für die Systematik, die sich jetzt im Rahmen des globalen Südens aufbaut.
Mhm. Ja, was ich mich auch immer mal frage, so wenn jetzt eine Zentralbank wie die in China ja massiv US-Staatsanleihen rausschmeißen und dafür ja Gold kaufen, das ist ja nichts Neues, dafür aber eigentlich keine Rendite bekommen, was sie ja von der US-Staatsanleihe bekommen würden, weil Gold wirft ja nichts ab, außer vielleicht Zuwächse, aber also an Renditezuwachs, aber wenn sie es nicht verkaufen, bringt es ihnen ja auch nichts. Da frage ich mich immer, wie wirtschaftlich muss dann eigentlich so eine Zentralbank überhaupt handeln? Weil ich habe auch mal gehört, dass zum Beispiel die Fed, wenn sie die Zinsen bekommen von der US-Regierung und sie damit dann ihre Kosten decken und der Überschuss wird einfach zurücküberwiesen an die Regierung.
Genau so ist es. Ja.
Also, aber was hat es dann für einen Sinn? Also, wie wirtschaftlich muss man mit Zentralbank agieren?
Genau, wir müssen zwei Teile hier sehen. Das eine ist die Zentralbank. Die kann man jetzt wie eine Geschäftsbank betrachten, die soll Geld verdienen. Ist nicht ihr Job. Ihr Job ist es, Vertrauen zu generieren als Grundlage für den gesamten ökonomischen Raum, für den sie verantwortlich ist. Und wenn sie diese Aufgabe erfüllt, des Vertrauens, ist die monetäre Funktion für den Staat dramatisch höher, weil dementsprechend die Wirtschaft läuft, das Steuersubstrat gezahlt wird. Das heißt, der verkürzte Blick auf Profitabilitäten von Zentralbanken geht vollkommen am Thema vorbei. Dass die Währung für Zentralbank heißt Vertrauen nach innen und nach außen. Und das schafft man mit Gold. Und wir Europäer und auch im Westen, wir leben immer in der Wahrnehmung, oh, Cashflow, Discounted Cashflow Model. Nein, das ist wie mit der sozialen Marktwirtschaft. Da funktionierte Deutschland jetzt, in dem Wirtschaftsmodell, in dem wir jetzt führen, funktioniert es nicht. Und ja, in der sozialen Marktwirtschaft muss man nicht alles bis zum Ende optimieren, sondern es kommt auf die Funktionalität drauf an. Die Deutsche Bank war defizitär. Aber zu meiner Zeit, als ich Abitur machte, lag die Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr bei 97%. Da haben wir es versucht, daraus ein Cashflow-Modell zu machen. Und jetzt ist die Pünktlichkeitsquote im Tief bei 52% gewesen. Und das ist ein Manko wieder für die Gesamtwirtschaft, weil dadurch die Effizienz der Wirtschaft rückläufig ist. Der Standort wird weniger attraktiv, es finden weniger Investitionen statt. Was ist die Kehrseite? Das Steuersubstrat senkt in der Tendenz dadurch und man verliert Zukunftsfähigkeit. Und das sind die Punkte, die wichtig sind. Wir müssen also endlich mal wieder differenzieren lernen zwischen Dingen, wo die Discounted Cashflow Modells durchgehend eine positive Wirkung entfalten, das ist grundsätzlich in der Privatwirtschaft der Fall, und bei bestimmten Gütern, die für die Grundlagen einer Ökonomie essentiell sind, ist es vielleicht etwas differenzierter zu betrachten. Da möchte ich auch Effizienz haben, aber das ist nicht das ultimative Ziel, sondern die dauerhafte, nachhaltige Angebot dieser Dienstleistungen für die Gesamtwirtschaft, damit das Ganze auch wirklich positiv sich entwickeln kann. Und für mich ist der Diskurs, den wir hier zum Teil führen, auf der Ebene intellektuell extrem überschaubar. Und das ist bitter, weil wir lernen ja nicht aus unseren Erfolgen. Wir lernen noch nicht, das ist schon prekär genug, aber wir lernen ja noch nicht mal aus unseren Niederlagen. Also, das macht einen nachdenklich so mit 65. Ne?
Noch eine interessante Sache, die ich davor so auch nicht wusste. Die USA sollen ja rund 8.000 Tonnen Gold besitzen. Der Marktpreis dieses Goldes wird aber zu einem gesetzlich festgelegten Preis aus dem Jahr 1973 bewertet, der bis heute nicht aktualisiert wurde. Und der entspricht rund $42 pro Unze. Gold hat ja aktuell einen Wert von rund 4.000 US-Dollar pro Unze. Das heißt, die USA könnten das neu bewerten und würden dann in ihren Büchern des Finanzministeriums Vermögenswerte im Wert von über 1 Billion Dollar haben. Das hat der Scott Bessent auch schon mal angesprochen. Hätte das denn überhaupt Auswirkungen dann auch auf den Goldpreis?
Also in meinen Augen hätte es das nicht, aber es würde natürlich enorme Buchgewinne freisetzen, die dann im Rahmen die Staatsverschuldung reduzieren können. Ja, nice to have. Das sagte ich auch vorher schon, dass unter Umständen Zentralbanken auch ein Interesse und Staaten haben können, dass die Manipulation der Goldpreise nach unten, die definitiv stattgefunden hat, da gibt es Gerichtsurteile gegen JP Morgan und ähnliches, dass man dem jetzt Einhalt gebietet und sagt, nein, dann lassen wir es einfach nach oben laufen und sagen, das ist ein Commodity, das ist ein Asset, ist halt so. Und die globale Nachfrage ist gewachsen. Das hat nichts mehr mit systemischen Aussagen zu tun. Das ist denkbar. Aber diese Umbewertung, die wird kommen in einer Krisensituation in meinen Augen. Ob wir jetzt schon in der richtigen Krisensituation sind, sei dahingestellt. Aber wir können damit rechnen. Und für mich ist es kein Ausdruck dafür, dass daraus eine negative Preistendenz kommen würde, sondern vielmehr die Konfidenz ja dann der Zentralbanken und der Regierung in höhere Goldpreise. Also wenn, dann hätte es einen positiven und keinen negativen Impact.
Also hier nochmal ganz gezielt gefragt, dann könnte Gold auch so ein bisschen von dem nur sicheren Hafen-Investment auch so zu einem Performance-Asset werden, weil limitierte Assets vielleicht auch in so einer derart inflationären System dann noch entscheidender werden könnten.
Ja, wir haben es ja bei Bitcoin gesehen. Das ist ja auch eine Glaubensfrage. Bei Bitcoin hatten wir Anstiege, die waren stellar. Dagegen ist das, was im Edelmetallsektor gelaufen ist, ja Kindergarten. Und wenn sich tatsächlich dieser Glaube durchsetzt, das ist ja immer eine Frage dann auch der Psyche in der Anlegergemeinde, dann kann das Ganze übergehen. Deswegen gebe ich auch nie Limite für, ich sage, der Trend für Edelmetalle bleibt aufwärtsgerichtet. Ich gebe kein Limit für die Oberseite.
Ja, jetzt interessant, weil Sie Bitcoin schon angesprochen haben. Jetzt hat JD Vance vor kurzem noch gemeint, dass er glaubt, Bitcoin wird für die USA im nächsten Jahrzehnt eine entscheidende Rolle spielen. Wie viel Gewichtung kann man in so eine Aussage geben?
Ich will anders antworten, mit einer persönlichen Erfahrung von mir aus meinem Leben. Ich war irgendwann mal in Frankfurt bei einer Landesbank tätig, als ich diese Äußerung damals zu Gold getroffen habe und das westliche Finanzsystem hat Krebs. Und ich habe Alan Greenspan kritisiert. In einem Presseartikel. Mit der Folge, dass ich von einer hohen Persönlichkeit aus den USA angesprochen worden bin, zum Messen eingeladen worden bin und man versuchte mich zu überzeugen, dass ich ein Idiot sei. Darauf bin ich nicht eingegangen und ich habe gesagt, die neue Marktkrise wird kommen. Das war vor der neuen Marktkrise das Gespräch. Dann kam die neue Marktkrise und aus dem Maestro Greenspan wurde dann eben eine ganz neue Bewertung dieser Persönlichkeit als Zentralbankchef. Daraufhin habe ich ihn angerufen und zum Essen einladen wollen und diese Einladung hat er nicht angenommen. Was will ich damit sagen? Damit drücke ich aus, dass Amerikaner das sagen, was ihnen nützt. Aber ob es so belastbar ist, wie man sich das ultimativ wünscht oder erwarten kann, vielleicht im privaten Umfeld, das sei einmal dahingestellt.
Ja, ich finde nur ein bisschen, die Glaubwürdigkeit geht da ein bisschen flöten, wenn man gehört hat, dass Donald Trump jetzt rund 1,5 Milliarden gemacht hat durch seine Krypto-Scams. Da weiß man natürlich dann nicht, wie sehr dann bei so einer Aussage Eigeninteresse darin ist, irgendwie den Kurs steigen zu lassen, um es nur dann am Ende wieder hinten runterfallen zu lassen?
Ich gebe Ihnen recht, aber für mich ist das Thema eigentlich irrelevant. Wenn wir das sehen, was in der Weltwirtschaft passiert, dann sind diese ganzen Geschichten für mich Anekdoten an der Seitenlinie. Und es zählen ganz andere Dinge. Und für mich ist es eher etwas, was ablenkt. Ja, dass Donald Trump jetzt nicht im rein weißen Gewand daherkommt, das wissen wir, dass er ein Businessman ist, dass er seinen Vorteil sucht, dass er auch Mittel vertritt, die weder der internationalen Rechtsordnung noch den Gepflogenheiten der Diplomatie entsprechen. Das wissen wir alles. Und insofern kann das nicht erstaunen. Und für mich ist es ein Sidekick, der nur nochmal unterstützt, dass das amerikanische System kein Wertesystem, sondern ein Geldsystem ist.
Hm. Dann Herr Dr. Thorsten Pollert, den ich vor kurzem hier im Interview hatte, den Sie auch sehr gut kennen, ja. Der hatte gemeint, seine persönliche Inflation hier in Deutschland liegt bei rund 7%. Da würde mich mal Ihre Meinung dazu interessieren.
Ich widerspreche ihm nicht.
Ich hatte nur leider verpasst, ihn zu fragen, in welchen Bereichen er genau sieht, dass wir so eine extreme Inflation haben.
Also wir haben es bei vielen Lebensmitteln gehabt, das schwankt auch. Also das ist jetzt das ist nicht der aktuelle Wert, sondern es ist ein durchschnittlicher Wert. So verstehe ich Thorsten Pollert in dem Kontext über die letzten Jahre. Was wir erleben, ist ein Verarmungsprozess im Mittelstand. Das, was die USA schon 20 Jahre vorher erlebt haben, das ist eigentlich seit der Boskin-Kommission, seit Anfang der 90er Jahre. Und das kommt durch den Fehlausweis der Verbraucherpreise. Das macht man mit Surrogat-Ersatzansätzen, indem man das, was teuer ist, rausnimmt und ersetzt durch etwas, also zum Beispiel Rindfleisch steigt um 20%, Putenfleisch um 2. Dann sage ich, der Verbraucher ist klug, er isst weniger Rindfleisch, mehr Putenfleisch, also ich ersetze Rindfleisch durch Putenfleisch und schon habe ich weniger Inflation, Surrogat-Ansatz. Dann ebenso, es gibt diverse Ansätze. Ich habe das in meinem Buch Endlich Klartext 2007 schon alles auseinandergeflöht. Und insofern ist die tatsächliche Preisinflation voraussichtlich höher. Ob es 7% sind, kann ich nicht sagen. Es sind aber mehr als die jetzt ausgewiesenen Eurozone, Deutschland 2,4% oder Eurozone 2,8%. Und da reden wir nicht von 0, EBIS, da reden wir schon von Größenordnung um 1-2% als Minimum. Und die Oberseite, ja, die hat Thorsten Pollert damit 7% vielleicht beschrieben. Aber das mag im Moment etwas hochgegriffen sein. Aber man muss manchmal auch mit einem hochgegriffenen Wert provozieren, um das Bewusstsein zu wecken.
Nein. Hm. Ja, die Frage ist nur, wie sehr dann auch Zuschauer sich auf solche Aussagen verlassen und dementsprechend auch natürlich ihre Investmententscheidungen treffen. Weil im Zuge dessen hat er auch gemeint, dass er deswegen auf Capital Light Unternehmen setzt, auf eher so defensive Unternehmen, die eben nicht hoch verschuldet sind, weil natürlich, wenn das mal ein bisschen mehr rauskommt mit der hohen Inflation, die Zinsen steigen würden und solche Unternehmen dann noch mehr Probleme haben, überhaupt Umsätze zu machen, also die Hochverschuldeten.
Was ist da Ihre Meinung zu? Nein, sehe ich differenziert. Also da gibt es jetzt einen leichten Dissens zwischen Thorsten und mir. Ich sehe es so, dass die Geschäftsmodelle stimmen müssen. Weil die starken Unternehmen, ich kaufe gerne starke Unternehmen, also die Skaleneffekte haben, deren Modell etabliert ist, die eine gewisse Schutzmauer haben, also durch die Merkmale dessen, was sie verkaufen. Und das Interessante ist doch bei Aktien, dass die Unternehmen ja die Preise erhöhen. Das sind doch die Inflation anschieben. Deswegen haben wir auch immer diese Outperformance-Aktienmärkte gegenüber Anleihemärkten. Die Unternehmen erhöhen die Preise. Und wenn ich in starke Unternehmen die Preissetzungsmacht habe, investiere, dann habe ich faktisch den Inflationsschutz. Wenn sie Güter produzieren, die für die Gesamtversorgung der Weltwirtschaft unverzichtbar sind. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Diese Unternehmen immer wieder in Schwäche akkumulieren. Dann kann man auch mal, wenn sie sehr gut gelaufen sind, einen Teil oben geben und dann später wieder in einer Korrektur zurückkaufen. Dann optimiert man das Ganze. Das ist der richtige Weg. Aber für mich ist entscheidend, ob ein Unternehmen erfolgreich ist, ob es eben seinen Burggraben hat durch die Produkte, die sie haben und eine solide Kapitalbasis gut aufgestellt sind. Und dann habe ich dort einen impliziten Inflationsschutz. Ich will das nochmal am Beispiel Siemens deutlich machen. Siemens ist in den 1840ern gegründet worden. Das ist das einzige Unternehmen Deutschlands, das noch in den Top 100 Unternehmen, was Kapitalisierung anbetrifft, Bewertung anbetrifft, vorhanden ist. Auch das ist ja ein Drama, was hier passiert ist über die letzten 30 Jahre. Zeigt die Deindustrialisierung und die mangelnde Kapazität intellektuell in der Steuerung dieses Landes und auch der Unternehmen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Siemens hat alles überlebt. Weltkriege, Hyperinflation, Währungsschnitte, weil sie ein Produktangebot hatten, das immer unverzichtbar war und ist. Und das ist der entscheidende Punkt. Und so muss man agieren. Und dann mache ich mir über Aktieninvestments überhaupt keine Sorgen. Ganz im Gegenteil. Sie sind für mich neben Edelmetallen das Go-To-Instrument. Und wer unbedingt Anleihen haben will, muss Anleihen kaufen von Ländern, die sich stark aufstellen oder in einer Turnaround-Situation sind im Rahmen von Reformen. Aristoteles ist etwas, was ich immer wieder bringe. Und dann macht das Sinn. Aber ich kann nur meinen Vater, der mit 86 Jahren, mein lieber Papa, verstorben ist, vor gut 9 Jahren, der hatte sein Leben lang keine einzige Anleihe in seinem Portfolio. Der hatte nur Aktien und sagte, Anleihen sind mir zu gefährlich. Und was hatte er? Recht. Solche Unternehmen müssen alle 3 Monate sich vor den Investoren rechtfertigen, was sie tun oder was sie lassen oder was sie tun müssen, um wieder in Fahrt zu kommen. Und Anleihen sind gefährlich. Mal nehmen wir unsere Regierung, die sagt, Schuldenbremse steht, ja, und dann, ja, nö, dann doch nicht. Und die grüne Parteiagenda wird ins Grundgesetz gelegt und. Wenn ich die Anleihe kaufe, kaufe ich auch diese Politik. Dann investiere ich in diese Politik. Das muss man ganz deutlich erkennen. Und dann investiere ich lieber in eine BASF Ludwigshafen, die Ludwigshafen demnächst als Museum betreiben wird und in Xiangyang in China Ludwigshafen 2 aufgebaut hat mit garantierten Niedrigpreisen im Gassektor für 15 Jahre und mit der höchsten Effizienzstufe der Anlagen, die es im chemischen Sektor derzeit gibt. Und damit haben sie Alleinstellungsmerkmal. Das werden wir in den nächsten Quartalen sehen, auch in der Ertrags Entwicklung von BASF als Beispiel. Das sind die Antworten, die man dann gibt. Die Unternehmen gehen fort. Die haben vielleicht ihr Head Office noch da, ein bisschen Forschung und Entwicklung und ein bisschen Produktion auch, um eben Chemieunternehmen als solches auch wahrgenommen zu werden. Aber da wird doch kein Geld verdient in Ludwigshafen. Da wird Geld verbrannt. In Xiangyang wird jetzt Geld verdient. Das sind die Antworten darauf.
Dann kommen wir nochmal schnell zum DAX. Da hatte ich jetzt gelesen, dass der besser performt, weil man sieht, dass Deutschland, ich mache es wirklich in Anführungszeichen, weil mich da Ihre Antwort sehr interessiert, dass wir hier einigermaßen reformfähig sind. Jetzt wurde ja wirklich in den letzten Tagen und Wochen einiges gesagt und einiges irgendwie auf den Weg gebracht. Jetzt wollte ich mal Ihre Einschätzung hören zu den letzten Reformen, die uns hier präsentiert worden sind.
Also ich sage erstmal jetzt vollkommen optimistisch, weil ich nicht nölen will, Herr Merz, und nicht nörgeln will, nicht? Und ich kein Schwarzseher bin. Es sind die größten Reformen seit Gerhard Schröder. Das lassen wir jetzt mal einen Moment sacken. Und jetzt kommen wir zur Sache. Wer den Hellmeyer-Report verfolgt über die letzten 4-5 Jahre, weiß, dass ich Reformen, nachhaltige Reformen einfordere. Wer diesen Report liest, weiß, dass ich gesagt habe, wir brauchen Reformen aufgrund dessen, dass wir dieses Land vom Geschäftsmodell an die Wand fahren und gefahren haben, sind Teilen schon. Wir brauchen Reformen, die doppelt so groß ausfallen wie die von Gerhard Schröder. Gerhard Schröder lag so um 3,5% der Wirtschaftsleistung. Wir brauchen also 7%. Was kommt bei der Steuerreform? So gut wie nichts. Da wird die Progression ein bisschen aufgefangen. Was bekommen die Unternehmen eine sofortige Entlastung? Wir haben die größte Vertrauenskrise der Wirtschaft gegenüber der Politik seit 1949. Nein, aber wie gesagt, in 2 Jahren kriegt ihr 2-3% weniger Steuern. Wir sind nicht konkurrenzfähig im Bereich Steuern. Punkt. Wir sind nicht, und das jetzt kommen wir zum positiven Punkt. Ich will auch einen positiven bringen. Bürokratieabbau. Was da geplant ist, wenn es so umgesetzt wird, ist gut. Aber es reicht immer noch nicht. Aber das hilft schon mal deutlich. Das fährt Kosten runter. Ich sage, was müssten wir machen? Auch da habe ich einen Vorschlag im Hellmeyer-Report. Ich werde bisweilen in den Kommentaren gehört, Hellmeyer kritisiert ja nur. Wer man die Hellmeyer-Reports liest, weiß, dass ich latent Lösungen anbiete. Und die Lösung für Deutschland innerhalb der Europäischen Union ist es, in allen Sektoren der Ökonomie auf die Mindeststandards, wir erfüllen Platin-Standards, das heißt viel Bürokratie, sehr teuer, in allen Sektoren auf Mindeststandards zurückgehen. Das versuchen wir jetzt mit dem Gebäudetyp E, zum Beispiel im Wohnungsbau. Damit wird der Hausbau 30% billiger. Die Niederländer machen das schon seit Ewigkeiten. Wenn man einen höheren Standard haben will, kann man das ja machen. Aber Mindeststandard ist gesetzlich verankert und damit haben wir enorm viel Red Tape, Bürokratie weg. Also das wäre ein Weg. Und das kostet den Staat nichts außer Eitelkeit. Das ist eine kostenlose Wirtschaftsförderung, nur indem man auf die Mindeststandards geht. Nächster Punkt. Das Thema Energie ist doch gar nicht beordnet. Wir sind der energieintensivste Industriestandort noch, das wird sich irgendwann auch ändern, wenn wir so weitermachen. Unser Geschäftsmodell, 28% der Wirtschaftsleistung, industrieller Sektor, verarbeitendes Gewerbe, hängt daran. Es gibt kaum Länder, die größere Anteile haben. Und wir sind bei Energieversorgungssicherheit nicht gut aufgestellt und wir sind nicht aufgestellt bei Preisen. Wir sind nicht konkurrenzfähig. Und das frisst unsere Unternehmen auf. Deswegen investieren sie nicht. Wenn sie sich investieren, wird der Kapitalstocksumme aller Unternehmen immer kleiner und damit auch das Steuersubstrat und das Einkommen für den Staat, Steuersubstrat und das Einkommenssubstrat für die privaten Haushalte. Ich meine, das ist keine Raketentechnik. Und da liefert diese Regierung eben nicht. Die Kerngröße ist Energiepolitik. Und wer im Moment die Nachrichten sieht, hört, Spanien, Rom machen jetzt Atom. Rolls-Royce hatte ich jetzt im Helmer-Report auch, der Chef hat jetzt Interview in der Welt, baut jetzt die modularen kleinen Atomreaktoren. Und die verkaufen sie schon. Und wo ist Deutschland? Die vierte industrielle Revolution, KI-Robotik, wird die Wirtschaft in den nächsten 10 Jahren massiv verändern. Und wenn wir dort nicht mitspielen, dann sind wir Verlierer, dann fahren wir dieses Land an die Wand. Und jetzt fragen Sie mich nochmal, ob ich die Reform für ausreichend halte. Nein, auf keinen Fall. Wir reden vielleicht von Größenordnung von 1% der Wirtschaftsleistung. Wir brauchen 7, besser 10. Und wenn wir es jetzt nicht machen, werden wir es später machen müssen. Nur dann brauchen wir vielleicht nicht mehr 7 oder 10, sondern 12 bis 15. Dann wird es immer härter. Dann wird auch das Risiko für die gesellschaftspolitische und politische Stabilität immer höher. Und dass das in Berlin und in Brüssel nicht erkannt wird, ist ein Drama. Nehmen wir jetzt nochmal als Beispiel. Ich will wieder konkret werden. Die ganze CO2-Bepreisung muss weg. Seitdem wir es gemacht haben, seit Anfang der 2010er, hat der Staat damit 266 Milliarden Euro eingenommen. Nicht der Staat, also die Europäische Union insgesamt. 266 Milliarden eingenommen. Ist das eigentlich alles für grüne Zwecke verwendet worden oder in andere Haushaltszwecke geflossen? Der Frage sollte man nachgehen und die Fragestellung impliziert, dass genau letzteres der Fall war, auch in andere Felder hinein. Also das sind alles Dinge, da werden den Unternehmen nimmt man Ertragskraft und finanziert damit so seine Dinge, mit denen man sich Wahlerfolge kaufen will. Nein, sorry, das muss ein Ende haben. Und wenn wir die CO2-Bepreisung jetzt immer höher machen, obwohl wir schon kompetitiv keine bei den Preisen nicht mithalten können, dann zerstört das unser Geschäftsmodell. Und das muss ein Ende haben. Also CO2-Bepreisung, wenn die ganze Welt es gleichzeitig macht, ja. Wenn wir die Einzigen sind als Standort, verlieren wir damit an Standortqualität. Das muss weg. Lieferkettengesetz muss weg. Wenn wir diese Themen rausbringen, dann werden wir Zukunftsfähigkeit gewinnen. Wenn wir es nicht machen, dann werden wir sehen, dass wir viele Reformen machen können. Hier eine kleine Schraube, da eine kleine Schraube, die aber das Schicksal des Landes nicht wenden. Und ich hoffe, Herr Merz hört zu. Ich hoffe auch, alle anderen finanzpolitischen Sprecher aller Parteien hören zu, weil mir ist es vollkommen egal, wer die richtige Politik macht. Nur man muss nicht anfangen, der Realität zu stellen, wenn man weiter in der Echokammer lebt und diejenigen, die rechtzeitig gewarnt haben und rechtzeitig und das Richtige prognostiziert haben, als Nöler und Nörgler bezeichnet, dann ist das ein Ausdruck einer Hybris, die dem Amt des Bundeskanzlers nicht zukommen sollte.
Punkt. Ja, da eigentlich gleich mal an die Zuschauer, wenn ihr derselben Meinung seid, dann auch gerne schon mal das Video liken, teilen. Vielleicht landet es dann irgendwann mal im Bundestag und dann wird sich da was verändern. Schauen wir mal. Vielen Dank, Herr Helmer, auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben. War wie immer sehr, sehr lehrreich. Und dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht schon bald wieder sprechen.
Genau so. Es war mir eine Freude und eine Ehre. Und die Emotionalität, die reinkommt, Herr Ropero, und auch an die Zuschauer, hat etwas mit Sorge zu tun. Und auch mit Patriotismus. Es tut weh, das zu sehen, dass um so einen Eliten nicht elitär agiert wird. So, und das muss jetzt reichen. Danke.
Okay, ciao. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Wenn dem so ist, lasst uns gerne ein Like da für den Herrn Hellmeyer, dass er auch die nächsten Male wieder zu uns kommt und so klare Worte findet. Schreibt uns gerne unten in die Kommentare eure Meinung und natürlich unseren Kanal abonnieren, damit ihr keine solche spannenden Finanzvideos mehr verpasst. Im eingeblendeten Video seht ihr das Interview, was ich mit Stefan Risse geführt habe, der Kapitalmarktstratege vom Akatis Fonds. Sehr interessant, schaut da gerne rein, wenn da was für euch dabei ist. Und sonst würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr hier wieder beim nächsten Mal dabei seid, bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin, ciao, ciao.